Meine Kollegin Cornelia Kirchweger wird den September in den USA verbringen und von dort auch für Auf 1 berichten. Vor ihrer Abreise ist sie heute noch ins Studio gekommen. Mit ihr spreche ich heute über das Phänomen Donald Trump und was er während seiner Amtszeit von seinen Wahlversprechen bisher umgesetzt hat. Zumindest in den USA ist das beachtlich. Auf dem internationalen Parkett ist es nicht so einfach. Trump kann dort nicht, wie zu Hause, per Executive Order durchgreifen. Das macht er mit Deals im Bulldozer-Stil. Die Karten dazu hat er in der Hand. Europa ist für ihn ein Leichtgewicht, Ursula von der Leyen ein schwaches Gegenüber. Bei Russland und China beißt sich Trump die Zähne aus. Und die Entwicklung der BRICS zum geopolitischen Schwergewicht hat er übersehen. Mittlerweile hat auch Trump erkannt, dass die Welt multipolar geworden ist. Sein Treffen mit Putin ist in diesem Kontext zu sehen und durchaus als historisch zu bewerten. Auch mit China sucht er im Zickzackkurs eine Annäherung. Trump sieht sich auch dort gerne als Friedensstifter. Im Ukraine-Konflikt will ihm das nicht gelingen. Die EU und Großbritannien torpedieren das, wo es nur geht. In keinem Fall sollte man Trump aber unterschätzen. Sein Ziel, Amerika zuerst, verfolgt er konsequent, auch außenpolitisch. Dass es hier Verlierer und Gewinner geben wird, liegt auf der Hand. Cornelia hat dazu einige Fakten zusammengetragen. Servus Cornelia, grüß dich im Studio. Cornelia, Amerika wieder groß zu machen, war die erste Aufgabe von Donald Trump, die er sich selbst gestellt hat, Make America Great Again. Inwieweit hat er das geschafft? Kann man da schon Bilanz ziehen?
Ja, ich habe mir das angeschaut. Bis Juli hat er 170 Durchführungsverordnungen erlassen, die genau auf die Wahlversprechen abzielen, die er gemacht hat. Das heißt also, mindestens die ersten Schritte sind getan, bis dann alles hier so sich durchsetzt. Das dauert ja einige Zeit. Mit der Big Beautiful Bill hat er eine nie dagewesene Steuersenkung erreicht. Elon Musk hat das kritisiert als Wahnsinnsschuldenprojekt. Im US-Grenzschutz, das war immer ein Anliegen, gibt es deutlich weniger Aufgriffe illegaler. Er hat auch den Schutzstatus vorübergehend von über 500.000 Migranten entzogen und hat die Sozialleistung für 1,4 Millionen Migranten gestrichen. Das sind alles Einsparungen. Er hat gesagt, es gibt Geschlecht als nur Mann und Frau, hat den Genderismus an den Schulen, Universitäten und Unternehmen unterbunden, Ausschluss von Männern aus dem Frauensport verordnet, Schutz von Kindern vor chirurgischer und chemischer Verstümmelung, was ja im Transgender-Bereich üblich ist. Auch gibt es ein Gesetz gegen die radikale Indoktrinierung in den Grundschulen und Sekundarstufen. Und er hat diesen Inklusionsprogrammen, die ja verschwenderisch Geld ausgeschüttet haben für genau diese Genderismus, hat er einen Riegel vorgesetzt. Die sogenannte USAID, diese Entwicklungshilfe, hat er als politisch motiviertes Instrument bezeichnet, 9 Milliarden gestrichen. Aktivistischen Richtern hat er das Recht für einstweilige landesweite Verfügungen entzogen, was auch wichtig ist. In Kalifornien hat er gesagt, die Sanctuaries kriegen kein Geld mehr, keine Bundesgelder mehr.
Die Sanctuaries?
Die Sanctuaries, das sind jene Orte, wo kriminelle Menschen, vor allem illegale Migranten, ohne Strafe davonkommen. Die werden dort geschützt und das ist vor allem in Kalifornien der Fall.
Das heißt, seine Wähler jubeln, die stimmen, die andere Hälfte ist eher ernüchtert, ja. Die schimpft darüber. Was wäre denn gewesen, wenn Kamala Harris die Wahl gewonnen hätte? Kann man das ungefähr schon einschätzen? Also im Stil von Joe Biden weiterzumachen, wohin hätte das geführt als Kontrast?
Ich könnte mir vorstellen, dass die NATO vielleicht schon in der Ukraine sitzt und es einen Krieg gibt und die USA wäre kurz davor, in die Tonne getreten zu werden. Was ja auch das Ziel war, der linken Globalisten, die USA und Europa in die Tonne zu treten. Unter Trump wird ihnen das nicht gelingen und in Europa sind wir gerade in dem Prozess, wo wir nicht
also da läuft es ja besser.
Aber ich möchte noch was sagen, was Trump noch erreicht hat, also ohne ihn da jetzt über Gebühr zu loben, aber zumindest hat er konsequent das abgearbeitet, was er versprochen hat. Er hat ja auch den Energienotstand ausgerufen und das Prinzip ist jetzt Drill, Baby, Drill. Und die Gaspreise sind am niedrigsten Stand seit 2021, was wichtig ist für die Amerikaner, weil ich habe das selber erlebt und die können ja nicht mehr heizen ohne Hilfe, ohne Beihilfe. Es gibt keine neuen Wind- und Solarparks, weil er sagt, die tragen sich nicht, die müssen subventioniert werden und alles, was subventioniert werden, hat keinen marktwirtschaftlichen Wert. Die Rücknahme der Automobilvorschriften erspart den Konsumenten, den Verbrauchern viel und Interessant, er hat das Debanking verboten. Das heißt also, die politisch und religiös motivierte Grundlage für den Entzug eines Bankkontos. Und er hat dabei veröffentlicht, es gab da in den USA ein Programm, das hat sich Choke Point genannt, also Würgepunkt, wo von der Bankenaussicht verfügt wurde an die Banken, dass sie punzierte Menschen, das heißt, es gab hier Kontrollprogramme, das Konto entzogen werden muss und die Serviceleistungen der Bank auf ein Minimum reduziert werden muss. Und Trump hat also gesagt, das hat nichts mehr mit einer Demokratie zu tun, mit gleichen Rechten für allen. Und das Neueste ist jetzt, es gibt kein Visa mehr für ausländische Lkw-Fahrer, weil das sehr oft illegale Migranten sind. Und vor 3 Wochen hat es einen schweren Unfall gegeben mit 3 Toten. Der hat einfach auf der Autobahn einen U-Turn gemacht.
Okay, also das will er aushebeln. Das Debanking in Europa läuft ja noch full swing, kann man sagen. Jetzt ist Trump aber im Clinch mit Jerome Powell, dem Chef der Fed, der amerikanischen Notenbank. Mit dem hat er schon längere Zeit, fechtet er einen Strauß aus und er möchte unbedingt, dass Jerome Powell die Leitzinsen senkt. Der hat sich bis jetzt immer gewehrt. Jetzt scheint da Bewegung in diesen Konflikt zu kommen. Was würde denn das bewirken, wenn man die Leitzinsen senkt? Also ich sage es jetzt einfach einmal so, man kann volkswirtschaftlich, könnte man ja grundsätzlich davon ausgehen, dass sinkende Leitzinsen die Kredite verbilligen, natürlich die Inflation aber hebt, die Wirtschaft könnte dazu neigen zu überhitzen, die Währung wird schwächer. Was ist so schlecht?
Das sagt man auf den ersten Blick. Ja. Ich möchte nur sagen, der Leitzins in den USA liegt aktuell zwischen 4,25 und 4,5%. Vergleich dazu EZB 2%. Und die Europäische Zentralbank hat seit letzten Juni in einem Jahr die Leitzinsen 8-mal gesenkt. Warum wohl? Weil das natürlich eine starke Wirkung auf die Auswirkung auf die Wirtschaft hat. Warum? Ich habe eine Manövriermasse mit diesem Leitzins, der sich auf die Inflation auswirkt. Niedrighaltung der Arbeitslosigkeit. Außerdem ist es ein Maßstab für die Geschäftsbanken. Man kriegt billige Kredite von der EZB. Das heißt also wiederum, ein Verbraucher, der einen Kredit bei der Bank aufnimmt, hat wieder günstigere Zinsen. Das wirkt sich wieder auf den Verbrauchermarkt und auf die Zufriedenheit der Bürger aus. Und auch für die Finanzierung von Unternehmen, Zinsen für Kreditkarten, all das spielt hier eine Rolle. Und das wollte Trump eben Jerome Powell verständlich machen, dass hier runter muss mit den Zinsen. Er hat dabei sogar verwiesen auf das Beispiel der EU, die ja schon auf 2% sind und wahrscheinlich wieder senken. Jetzt hat Jerome Powell unter dem großen Druck von Trump eingelenkt. Es gibt Mitte September in Jackson Hole, wo ich übrigens auch bin, das Treffen der Fed. Und man nimmt an, dass er dort eine Zinssenkung bekannt geben wird. Das wird seine letzte Rede sein, weil er ja nächstes Jahr aus seinem Amt ausscheidet als Fed-Chef. Und für Trump sind auch wichtig billige Kredite, ja auch für ihn, damit er Kredite für den Haushalt aufnehmen kann. Und
auch der schwache Dollar, hast du gesagt, wäre nicht so negativ.
Nein, ich spüre das jetzt. Für mich ist das toll, weil ich für den Euro viel mehr Dollar kriege. Und natürlich die Exporte aus den USA werden billiger. Also kein Präsident, habe ich einmal gehört, will einen starken Dollar. Das bringt ihm im Inland nichts. Was sehr interessant ist, er hat sich jetzt angelegt mit einem Fed-Vorstandsmitglied, mit einer Lisa Cook. Die hat nämlich sich Kredite erschlichen für Kredite für 2 Hauptsitzwohnungen, wobei eins ein Nebenwohnsitz ist, und hat also gelogen. Und Trump ist sehr erbost und hat gesagt, die Fed, sie ist ein Mitglied der Fed, sie ist die erste Afroamerikanerin, die in der Fed sitzt, hat das Vertrauen der Bürger verspielt. Das kann man nicht tun, weil was würde sich ein einfacher Arbeiter denken? Diese Frau verdient im Jahr Millionen und muss sich einen Kredit erschleichen für einen Hauptwohnsitz.
Trump hat sich ja kürzlich mit Wladimir Putin in Alaska getroffen. Also man nimmt schon an, dass das ein sehr hehres Treffen war von der Absicht her. Manche sagen, es war nur Show. Was steckt dahinter? Oder es wird ja seither eigentlich torpediert, dieses Treffen. Es hat so gut begonnen oder war eigentlich an diesem Tag, also ist so gut gelaufen und jetzt ist es praktisch nichts mehr wert. Wie schätzt du das ein?
Ja, also man muss Trumps Mentalität sehen. Er hat einmal gesagt, ich lasse mich von den Geheimdiensten nicht mehr briefen, weil alles, was ich dann sage oder alle, was sie sagen, steht am nächsten Tag in der Zeitung und es ist ohnehin nicht wahr. Ich weiß, was in der Welt passiert. Was hat er gemacht? Er hat im Eilzugstempo dieses Treffen mit Putin organisiert. passiert, wo die Welt mit offenem Mund dagestanden ist. Es war ein historisches Ereignis und er hat sich auch mit Putin sehr gut verstanden. Putin hat ihm ja interessanterweise ein paar Ätzes gegeben. Er hat ihn gefragt, weißt du, warum du die letzte Wahl verloren hast, wegen der Wahlkarten. Und er hat ihm auch gesagt, Donald, wir haben die USA schon als tot gesehen. Und damit hatte er recht, weil, wie gesagt, die linken Globalisten, Obama, Clinton und Biden, haben ganz klar die USA in den Abgrund geritten und würden das auch weiterhin tun.
Was steckt denn dafür ein Gedanke dahinter?
Es ist offenbar eine Gruppe von Menschen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Das ist klar. Es gibt aber auch rechte Globalisten. Man soll nicht glauben, Trump ist nicht auch in gewissen Zirkeln und muss da parieren. Mhm. Aber da muss ich schon sagen, das sind mir die Ziele der rechten Globalisten lieber als die Linken, die also versuchen, mit einer völligen Zerstörung der Menschenwürde, des Selbstbewusstseins als Mann und Frau, der Zugehörigkeit zu einer Nation und den Austausch der Menschen durch illegale Migration oder sonstige Migration ihre Herrschaft stärken wollen. Es geht ja nur darum.
Also Kuttenhofe Kalergi praktisch.
Ja, und Amerika zuerst hat Trump erkannt, es geht nur mehr so und er muss durchgreifen, weil überall die linken Globalisten sitzen und ihn torpedieren, im Übrigen auch jetzt in Brüssel. Die sind alle dorthin marschiert und beraten jetzt die Frau von der Leyen. Und Trump weiß auch, dass hier der Soros-Clan eine große Rolle spielt. Er hat jetzt dann angedroht, er wird diesen Clan verklagen. Die hat von einem Wahnsinn, vom Alexander, auch vom George Soros-Sohn Alexander gesprochen, bezeichnet diese Gruppe als Mafia und will gemäß dem Mafia-Gesetz diese Gruppe anklagen wegen Aufstachelung zur Gewalt im Inland. Und er trifft damit den Nagel auf den Kopf, weil Soros ist ja quer durch Europa gefahren mit seinen Regime-Changes und hat viel Geld diesen Leuten gegeben und die Frau von der Leyen sitzt auf seinem Schoß.
Farbenrevolutionen.
Und Europa interessiert ihn nicht mehr, weil Europa ist sowieso ein kaputter Kontinent, dann nützt die ganze Aufrüstung nichts mehr. Er hat nur eines erreicht. Er hat Europa vom russischen Energiesektor abgeschnitten. Er hat sich ja selbst gerühmt, I killed Nord Stream. Jetzt hat man zwar einen Ukrainer, aber wer dahinter steckt, ist eine andere Frage. Und jetzt müssen die Europäer, und von der Leyen hat das ja so ausgemacht, teure Energie von den USA kaufen. Das heißt, er hat dieses Band abgeschnitten zu Russland, er hat die Eurasische Platte mehr oder weniger unterbunden, aber er selbst wird in Zukunft mit Sicherheit mit Russland gute Deals machen. Im Übrigen wird er das auch mit China.
Also
das
heißt, geostrategisch für die USA, für den angloamerikanischen
Raum. Weil es geht auch nicht anders. Es gibt eine multipolare Welt mittlerweile, die hat Trump zähneknirschend erkennen müssen. Da gibt es nicht mehr, Amerika ist der Größte, vielleicht militärisch noch, aber das wird sich auch aufhören. Und er muss sich arrangieren. Auf der anderen Seite die BRICS, da hat er ja schon dagegen gewettert, weil er auch erkannt hat, das ist ein machtvoller Block geworden. Und jetzt haben wir da die Shanghai-Konferenz nächste Woche, wo sich wieder der globale Süden trifft, wo Modi von Indien zum ersten Mal mit Xi Jinping seit 7 Jahren zum ersten Mal wieder zusammentrifft. Da braut sich was zusammen.
Das heißt aber auch, durch die Zollpolitik von Donald Trump, die er Indien gegenüber ja angehoben hat, treibt er die Inder und die Chinesen praktisch zusammen. Also die Achse mit den Russen funktioniert.
Er hat eigentlich das Gegenteil erreicht, von dem, was er wollte, nämlich China und Russland zu spalten, durch seine Drohungen und auch seinen Zickzackkurs jetzt im Ukraine-Konflikt mit Russland, wo er den Putin einmal lobt und dann wieder verdammt. Der Putin ist ja nicht blöd, ist einer der besten Strategen und der weiß auch, wo es lang geht. Also Russland, China und Indien wird ein Block sein, da wird sich der Trump die Zähne ausbeißen. Also da muss er sich arrangieren.
Unglaubliche Mengen an Menschenmaterial, kein Limit bei den Rohstoffen.
Ja, und vor allem gut gebildete Leute. Europa hat das nicht mehr. Wir haben ja die Joint-Kultur. Eingeraucht ist am besten. Und unser Bildungssystem ist im Arsch, auf Deutsch gesagt. Mit diesem Europa kann man gar nichts mehr tun. Und warum sollte Russland sich so einen maroden Kontinent unter den Nagel reichen? Und Trump auch nicht. Das interessiert die gar nicht mehr. Also, Europa wird als Entwicklungskontinent enden.
Wie es der Herr Dr. Kral gesagt hat, Europa wird das neue Moldawien.
Ja,
so wird es sein. Wir zur Ursula von der Leyen. Der Digital Services Act der EU ist der nächste Anlass, um die Feindschaft zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump zu intensivieren. Was passiert jetzt? Also mit diesem Gesetz werden ja digitale Dienste über einheitliche Haftungs- und Sicherheitsvorschriften geregelt, heißt es am Papier. Was passiert da genau und warum regt es die Amerikaner so auf?
In Wirklichkeit ist es ein massives Zensurinstrument, das sich die EU zurechtgelegt hat, um unliebsame Meinungen von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Das heißt, wie mache ich das? Ich verpflichte die Betreiber dieser sozialen Medien und Plattformen dazu, dass sie auf diese unliebsamen Meinungen jeden Tag überprüfen müssen und dann die Accounts sperren oder gar löschen. Und Trump sagt, das hat mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun, das ist Zensur. Außerdem will ja die EU hohe Zölle auf die digitalen Plattformen der USA, Facebook, Meta und so weiter erheben. Und auch dagegen ist er. Und die USA, die EU bezeichnet dieses seit Februar 24 gültige Gesetz als Repräsentant für die Grundrechte der EU. Na, ich würde mich genieren, sowas zu sagen. Und Trump sagt, dieser DSA schränkt die Redefreiheit ein und es wird ja seit Sommer, gibt es diplomatische Offensiven unter Außenminister Rubio, eine Abschwächung oder eine komplette Löschung dieses DSA zu erreichen. Und Drohungen gibt es schon. Trump hat gesagt, gut, er wird das, es wird Sanktionen geben. Unter anderem wurde erwähnt, Visabeschränkungen gegen die Verantwortliche. Wenn es blöd hergeht, dann kriegt die von allein kein Visum mehr in die USA. Das kann ja auch passieren. Oder irgendein Kommissar. Zusätzliche Zölle auf Exporte in die USA, Ausfuhrbeschränkungen für Technologie und Halbleiter. Und das wird auch jetzt Trump bei den Handelsvereinbaren, die ja die liebe Frau von der Leyen in Schottland einen wahnsinnigen Deal abgeschlossen hat, als Hebel einsetzen. Weil er wird sagen, okay, entweder ihr lockert den DSA oder ihr kriegt noch mehr Zölle aufgepumpt.
Also,
es wird spannend.
Er setzt die Daumenschrauben an. Mit von der Leyen kann er ja generell nicht. Für sie hat er eigentlich nur Verachtung übel. Man weiß, dass er sehr nachtragend ist, dass er nichts vergisst. Und wenn man sich rückblickend das ansieht, also in Europa hat jede Zeitung, glaube ich, auf den Titelblättern negative oder verächtlich machende Titelblätter gehabt über Donald Trump. Er vergisst natürlich so etwas nicht. Ja. Und auch wenn jetzt Europa ist auf dem Abstellgleis, das wird nichts mehr werden. Besteht da noch irgendeine Chance?
Ja, sie muss weg. Ich glaube, nicht umsonst ist seit Tagen das Gerücht kursiert, dass sie eventuell 2026 als deutsche Präsidentschaftskandidatin auf die Bühne tritt. Sie hat das dementiert, aber solche Gerüchte haben einen Grund. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch hier der Druck, und es gibt auch intern Druck, und jetzt sage ich warum. Sie hat einen dubiosen Deal in Schottland, hat auf dem Golfplatz von Trump, hat sie dort einen dubiosen Deal abgeschlossen, der seinesgleichen suchen muss. 600 Milliarden Investitionen hat sie zugesagt. Das heißt also, wie in der frühen Sowjetunion, hat sie sich geriert, als ob sie entscheiden könnte, wo, mit wie viel Geld die Unternehmen, die privaten Unternehmen in der EU investieren. Und 15% Zölle für Autos in die USA, aber die USA importiert um 0%. Und sie hat dann später das revidiert bezüglich dieser 600 Milliarden Privatinvestment, hat gesagt, naja, die EU kann das nicht entscheiden, weil das sind private Unternehmen. Und da hat der Trump schon wieder gedroht und hat gesagt, naja, dann gehen wir rauf auf 35% oder 50% Zölle, wenn du das nicht einhältst. Und jetzt kommt der Clou, die Frau von der Leyen muss jetzt dieses Handelsabkommen, das jetzt im Detail mit den USA ausgehandelt wird, muss sie ja vertraglich fixieren. Mhm. Wie macht sie das? Nicht als internationalen Handelsvertrag, weil diesen müsste sie dem EU-Parlament vorlegen und das EU-Parlament könnte nur sagen ja oder nein. Und die Gefahr besteht bei der jetzigen Stimmung im EU-Parlament, dass die Nein sagen, weil die eh schon verärgert sind über ihre Umgehung der Kompetenzen des EU-Parlaments. Was macht sie? Sie macht das per EU-Verordnung. Da ist nämlich die Chance, dass man Inhalte noch verwässert oder ein bisschen verändert und dann wird dieser Deal nicht sofort abgeblasen. Also das sind ihre politischen Tricks. Und wenn man sich anschaut, wie von der Leyen, nämlich jetzt kann Trump mit von der Leyen, das ist eine lächerliche Figur, wie sie in Schottland aufgetreten ist, noch lächerlicher war ihr Auftritt mit Zelensky in Washington. Ich habe gelesen in einem Papier, das ist vom Bundestag durchgesickert, Während dieses Meetings wurde sie mehrmals hinausgeschickt, weil Trump nun mit den Führern der Länder, der einzelnen EU-Länder reden wollte und nicht ihr Gebrabbel hören wollte. Sie hat in ihrem Statement plötzlich angefangen, wie eine Bescheuerte zu sagen, ja, wissen Sie, Herr Präsident, Sie wissen doch, in der Ukraine werden Kinder von den Russen verschleppt. Und Trump hat sie angeschaut, okay, aber das ist jetzt nicht hier das Thema und abgesehen davon ist das ein globales Problem. Also er hat sie peinlichst in die Schranken gewiesen.
Wie ein Kind praktisch.
Wie eine dumme 15-Jährige. Und es gibt ja dann diesen Ausdruck, da sind Schneewittchen und die sieben Zwerge anmarschiert bei Trump. Vor sowas kann man keinen Respekt haben. Trump selbst anerkennt von der Leyen nicht, weil erstens ist die EU für ihn eine Organisation, eine nichtssagende Organisation. Und das Zweite ist, sie ist keine demokratisch gewählte Staatsführerin oder was immer. Und damit wird Trump, sie ist auch seine Feindin, weil sie hat sich aufgeführt, auch während seiner Amtszeit oder früher schon, das wird nichts mehr mit ihr.
Das ist irreparabel. Ja. Du fährst jetzt demnächst in die USA wieder, du machst es ja fast jährlich,
ja,
und besuchst Freunde drüben wieder, geht's wieder nach Wyoming?
Ja, es geht nach Wyoming und Montana.
Okay, also dort bleibst du im Hinterland in der malerischen Region. Was erwartest du dir von dieser Reise? Was wirst du, was hörst du jetzt schon? Oder was gehst du mit von den USA? Von Stimmungsbarometer mehr
oder weniger. Nachdem wir in einem Haus leben, weiß ich, die Eier sind wieder leistbar. Das freut mich. Aber Scherz beiseite. Zurzeit sind die Mieten, die Mietautos und das Leben noch immer sehr teuer. Das hat natürlich dauert, bis seine Gesetze durchgreifen. Ich habe Freunde, die sind explizite Demokraten, die sagen, Trump ist verrückt, er muss weg, dieses Land geht den Bach hinunter und die Republikaner sagen, Gott sei Dank, sie atmen auf, endlich greift jemand durch und wir werden wieder eine normale Gesellschaft, so wie sich das gehört. Ich glaube nicht, dass jetzt groß sichtbar die Bombe geplatzt ist und alles ist anders geworden, aber ich werde sehr genau schauen, was in den Supermärkten ist, in den Restaurants, weil das ist das tägliche Leben der Menschen. Ich werde auch die Leute fragen, was sie jetzt für die Heizung zahlen werden.
Bist du auf deiner Reise dorthin auch in den größeren Städten, in den Ballungszentren?
Bin ich auch, ja. Ja. Also Ballungszentren in Montana bin ich in Helena.
Okay, aber nicht in New York oder Los Angeles? Oder
Nein. Ich bin nur in Wyoming, wahrscheinlich in Cheyenne am Ende. Es war ein bisschen weit weg von Cody, wo ich stationär bin. Aber ich kenne viele Leute und ich werde auch mit diesen Leuten reden, auch aus dem indianischen Milieu, weil ich dort gerade einen Shoshone gute Freunde habe und das interessiert mich sehr, wie diese Leute dort das wahrnehmen.
Wir sind sehr gespannt auf deine Berichte. Liebe Conny, danke für deinen Besuch und für dieses Gespräch. Alles Gute
Danke.
Und eine schöne Reise.
Dankeschön.